Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Ist das so? Worüber wollen wir denn reden?
Über den Lüneburger Sport. Da gibt es so einiges zu besprechen.
Gut, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal mit der Fußball-Landesliga beginnen.
Das ist eine gute Idee, aber da gibt es auch noch so einiges anderes, nur das verraten wir jetzt noch nicht.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Ja, Uli, jetzt geht das los. Wir starten den So-Podcast.
Machen wir. Dann lass uns doch einfach mal den Leuten erzählen, was wir hier eigentlich so vorhaben.
Wir wollen reden.
Reden können wir.
Ja, über den Lüneburger Sport. Über Entwicklungen, über Tendenzen, über die Warums für Sieg und Niederlage zum Beispiel.
Wir werden den Finger in die Wunde stecken, halten, drücken.
Wobei, da geht schon los, legen.
Ah, Mist.
Wo ist der Lüneburger Sport gut aufgestellt? Woran mangelt's? Die ein oder andere Debatte wollen wir versuchen loszutreten.
Das machen wir.
Wir werden uns immer wieder Talkgäste einladen.
Und hoffentlich haben sie so viel zu reden wie wir.
Vielleicht nicht nur reden, sondern auch sagen. Und wir wollen ab und zu auch den Blick über den Tellerrand hinauswerfen. Da gibt es ja auch in diesem Jahr noch so eine WM.
Ja, ja. Wobei die eigentliche Großveranstaltung war ja die EM der Frauen in England. Das hat mich begeistert, das hat Spaß gemacht. Das ist eigentlich viel wichtiger als dieser Katar-Wahnsinn.
So sieht's aus.
Aber gut, an Katar kommen wir wahrscheinlich irgendwann nicht dran vorbei, aber das steht jetzt hier nicht im Mittelpunkt. Im Moment noch nicht. Sondern wir haben uns überlegt, wir beginnen mit einem anderen Thema und zwar mit der Fußball-Landesliga. Die Fußball-Landesliga ist ja die Liga, in der immer die Nummer 2 des Lüneburger Fußballs herausgefunden wird oder die Nummer 2 sich entwickelt, weil der LSK ist ja seit Jahren in der Regionalliga oder jetzt nur noch in der Oberliga die klare Nummer 1, was den Fußball angeht. Die Nummer 2 ist immer in der Landesliga beheimatet. Das war jahrelang in den vergangenen Jahren der MTV Treubund. In dieser Saison sind neben dem MTV Treubund auch der TSV Gellersen in der Liga und der TuS Neze. Und der TuS Neze ist von vielen Experten oder vermeintlichen Experten so eingeschätzt worden, dass er möglicherweise sogar die neue Nummer 2 im Lüneburger Fußball wird. Nun sind 2 Wochen gespielt, 2 Wochen Fußball, trotz Ferien sind
vor allen Dingen trotz unbändiger Hitze.
Und trotz unbändiger Hitze, so sieht es aus, gerade am letzten Wochenende mit über 30 Grad, die wir hier übrigens auch wahrscheinlich in unserem Aufnahmestudio haben. Es ist warm, wir schwitzen, aber
es ist so heiß hier.
Es ist sehr heiß und ja, zwei Spieltage sind vorüber und wie sieht es aus? Die Nezer haben erst einen einzigen Punkt, die Gellersener haben 3 Punkte und der MTV Treubund hat 4 Punkte. Es könnten sogar 6 sein, aber der MTV hat positiv überrascht, das möchte ich sagen, denn vor der Saison war nicht klar, wo der Weg hingeht. Sie haben sehr viele Stammkräfte verloren, haben sehr viele Jugendliche in die erste Herren aufgenommen. Die Mannschaft ist von Coach Michael Zerr zusammengestellt worden, der auf seine 12 A-Jugendlichen oder 11, ein knappes Dutzend A-Jugendliche gesetzt hat, mit denen er im letzten Jahr in Niedersachsenliga gespielt hat. Viele haben diesen Jungs nicht zugetraut, auch in der Landesliga zu überzeugen. Das haben sie aber trotzdem geschafft. Ich habe nach dem ersten Spiel gegen Uelzen mit Michael Zerr gesprochen. Der hat mir auf dem Platz gesagt, was er glaubt, wie gut die neue Mannschaft, die Mischung aus Jung und Alt zusammengesetzt ist. Das hört ihr euch am besten jetzt mal an.
Ich habe es ja schon mal gesagt, das muss unser Weg sein. Unser Weg ist, eben die eigene Jugend mit einzubauen. Wir müssen auch ein bisschen Geduld haben mit den Jungs. Nicht immer kann man halt auch Spiele gewinnen. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs auch das, was wir uns im Training erarbeiten, extrem gut auch in der nächsten Zeit umsetzen werden. Und da eigentlich nur Optimismus.
Nur Optimismus, hat Michael Zerr gerade gesagt. Das ist sicherlich nicht falsch. Sie haben noch kein einziges Pflichtspiel in dieser Saison verloren, der MTV Treubund. Sie haben im Pokal, sind sie ins Bezirkspokal-Halbfinale eingezogen. Sie sind in der Liga, haben sie 2-2 gegen Uelzen gespielt, sogar eigentlich ärgerlich, hätten gewinnen müssen. Jetzt souverän 3-0 in Etelsen und das mit unheimlich vielen jungen Spielern. Das ist ein guter Weg, den der MTV geht.
Das muss ich auch sagen und mich beeindruckt immer wieder aufs Neue, wie dieser Verein in jedem Jahr seine A-Jugend so nahtlos in die erste Mannschaft integriert. Fußballerisch sind das alles hervorragend ausgebildete Leute und fast alle kommen dann in der Landesliga zum Zug und zeigen auch da von Anfang an Leistung. Das muss ich sagen, ist wirklich sehr beeindruckend. Da können sich sicherlich andere Vereine eine große Scheibe von abschneiden. Das machen die wirklich gut beim MTV Treuhand.
Wobei das in dieser Saison noch besonders ist. Ich habe ja mit Steffen Hattendorf auch vor der Saison gesprochen, der Spieler, der am längsten seit 9 Jahren im Verein ist. Er sagt, oft mussten sich die Jungen ein Dreivierteljahr gedulden, bis sie dann in die Mannschaft kamen. In diesem Jahr ist es wirklich so, da sind sofort 5, 6 Spieler in der Stammmannschaft. Und das ist ja das Besondere, dass beim MTV in diesem Jahr einige Stammspieler gegangen sind und die nur von den Jungen ersetzt werden. Ein Leo Grams hat überragend gespielt, war im letzten Jahr noch in der A-Jugend. In der Abwehr hat ein Leroy Schütt sofort einen Stammplatz. Vorne im Angriff wäre Ilian Demir Stammspieler, wenn er sich nicht den Arm gebrochen hätte, aber hat in den Vorbereitungsspielen überzeugt. Dann gibt's Rudi Krivoschew, ich hoffe, er wird richtig, ich spreche ihn richtig aus. Er wird immer nur Radek genannt, also Radek, der eigentlich Mittelfeldspieler ist, im Sturm einfach angefangen hat, da gleich ein Tor geschossen hat. Also das ist sogar nochmal besonders in diesem Jahr.
Und da zeigt sich auch, denke ich, die Handschrift von Michael Zerr, der als A-Jugendtrainer eben jetzt die erste Herren wieder übernommen hat. Und der weiß, auf wen er setzen kann. Der weiß, was seine Jungs können. Und der lässt sie spielen.
Und der vertraut ihnen auch mehr, als es vielleicht ein anderer Trainer machen würde. Und das ist ja auch manchmal der Übergang von Jugendfußball zu Männerfußball, zu Herrenfußball, ist nicht ganz leicht. Und Micha Zerr vertraut da seinen Jungs und wirft sie da ins kalte Wasser. Und sie schwimmen sich sofort frei. Also das ist großartig.
Aber er hat offenbar auch die richtige Ansprache, den richtigen Umgang mit den Jungs. Und da muss man wirklich sagen,
Und es ist die Mischung, ne? Es ist die Mischung der alten, was heißt der alten, also alte Spieler ist, naja gut, die sind Mitte 20 bis Ende 20, da ist noch, die 30-Jährigen sind da nicht, wenn man jetzt ein...
Die kriegen morgen noch nicht ihren Rentenbescheid zugestellt,
das stimmt. Wenn man Leon Pereira, ein überragender Spieler, als alt bezeichnet wird, der einen
böse Aber das angucken. Ist auch das, was Michael Zerr jetzt nach dem Spiel in Etelsen 3-0 gewonnen, sagte, die jungen Spieler nehmen das hervorragend an und die Routinierten, die älteren Spieler, älter in Anführungszeichen, coachen das wunderbar. Und das scheint im Moment das Erfolgsgeheimnis zu sein. Na klar, wir sind nach dem zweiten Spieltag, da kann noch einiges passieren. Dennoch, wenn wir über die Rangfolge im Lüneburger Fußball sprechen, im Moment hat sich der MTV erstmal wieder als Nummer 2 gezeigt und hat das erstmal wieder untermauert.
Und jahrelang wollten sie ja aufsteigen gerne und haben den Druck gehabt, haben es nicht geschafft. Sie sind 3-mal knapp gescheitert, sind dann nicht aufgestiegen unter Sören Hilmer. Und jetzt gehen sie da mit einer Lockerheit ran, die vielleicht genau der richtige Weg ist. Vielleicht waren sie auch in den entscheidenden Spielen in den letzten Jahren zu verkrampft, weil sie unbedingt aufsteigen wollten. Jetzt ist das kein Muss mehr. Das ist ja für Fußballer und Kopf ist ja auch immer eine wichtige Sache.
Oh ja, das ist eine ganz gute Überleitung zum TuS Neetze. Aufsteiger aus der Bezirksliga jetzt in die Landesliga. Und man hatte die Besetzung dieser Mannschaft mit vielen Spielern, Ex-Spielern des LSK, Matti Grahle, Lukas Pegelow, Philipp Grun und einige andere. Da hat man gedacht, okay, gut, das ist von der Besetzung her eigentlich die klare Nummer 2 und die Nummer 1 in der Landesliga. Ja, nun hat man gesehen, ein Punkt aus 2 Spielen, dass es eben doch nicht so ganz einfach ist. Und was da nicht so ganz einfach ist, darüber habe ich mit Michael Lindner, dem neuen Trainer des TuS Neetze, nach dem Derby, auf das wir auch noch kurz eingehen werden, gegen den TSV Gellersen kurz gesprochen. Und da hören wir mal rein, das ist ein Ton aus dem Neetzer Jahnstadion.
Man muss einfach sagen, dass wir zu viel durchrotieren im Moment, dass wir uns da noch nicht richtig gut abgestimmt haben. Das haben wir auch in der Halbzeit nochmal angesprochen. Da waren dann auch mehr Dinge, die wir uns vorgenommen haben, sichtbar. Gerade in der Tiefe auch diagonal gespielt. Das war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall. Ja, das haben wir angesprochen. Wir haben es ein Stück weit besser gemacht. Aber letztendlich ja, hat ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt, um auch von der Bank, sag ich mal, mit Qualität zu reagieren.
Ja, da hat es Michael Lindner zwei Aspekte genannt. Das ist zum einen die Rotation und zum anderen die Durchschlagskraft im Angriff. Darauf können wir mal kurz zu sprechen kommen. Die Durchschlagskraft im Angriff, da fehlen im Moment aktuell mit Tim Kartmann und vor allem David Mehl zwei Spieler, die 39 Tore in der vergangenen Saison insgesamt geschossen haben, von insgesamt 119, also ein Drittel. Das haut natürlich rein und das ist etwas, was der Mannschaft im Moment offenbar tatsächlich fehlt.
Das ist ja bei allen Fußballmannschaften so, ne? Wenn du einen Torjäger hast, der dir sicher Tore macht, das kannst du von der Bundesliga über die zweite Liga. Ich als St. Pauli-Fan weiß da gerade, worüber ich rede, ohne unseren Top-Stürmer. Das gibt dir Sicherheit. Da weiß auch der Gegner, jetzt kommt Neze mit dem Mehl oder dem Kartmann und da müssen wir vorsichtig sein. Dann nehmen wir lieber nochmal einen defensiven Mittelfeldspieler, ziehen ihn zurück. Aber wenn da die Zweitbesetzung oder die Drittbesetzung kommt, dann ist das nicht das Gleiche. Und das hast du in den ersten beiden Spielen beim TuS Neze gesehen. Also ein toller Kader, aber der muss auch erstmal auf dem Platz stehen.
Genau, das ist der Punkt. Mir sagte Michael Lindner nach dem Spiel gegen Uelzen auch, wir haben im Moment unterschiedliche Leistungslevels. Wir müssen uns erstmal stabilisieren. Also da gibt es einige, die sind schon sehr weit, andere sind eben offenbar noch nicht so weit. Und diese unterschiedlichen Leistungslevel, die zeigen sich eben auch auf dem Platz. Ich war bei dem Spiel gegen den TSV Gellersen, das Derby zum Saisonbeginn, 0-2, also Neze verliert 0-2 gegen Gellersen. Und da hat man einfach gemerkt, die Durchschlagskraft, der letzte Pass, wie auch immer, das funktionierte nicht. Da gab es einen Philipp Grun, der alles versucht hat, die Mannschaft zu ordnen, das aber allein eben auch nicht hingekriegt hat.
Und ja, aber ist klar, wenn Grale oder auch ein Alex Gerlach oder sowas dann fehlt, den man immer anspielen kann, dann ist das natürlich schon Qualität, die da nicht vorhanden ist.
Die in dem Moment absolut fehlt.
Ja.
Und das hat halt der TSV Gellersen an dem Tag sehr gut auszunutzen gewusst. Aber um auf den TuS Neze noch kurz zurückzukommen, ich glaube ganz einfach, wenn es gelingt, dass diese Mannschaft sich relativ schnell findet dann und auch das auf den Platz bringen kann, was sie nominell im Kader hat, dann ist es sicherlich eine Mannschaft für die Top 5. Aber es ist eben die Frage, ob das auch tatsächlich funktioniert.
Ich glaube, sie brauchen Zeit. Das ist wie beim LSK, der eine Mannschaft hat, die neu zusammengestellt ist. Auch beim TuS Neze ist es so, ein Pegelo ist neu dabei. Auch da braucht, und der Trainer ist neu. Ich glaube, die brauchen ein paar Wochen, um wirklich ins Rollen oder ins Spiel zu kommen. Und dann müssen wir uns über den TuS Neze keine Sorgen machen. Also das würde mich wundern, wenn sie da weiterhin sieglos bleiben in den nächsten Wochen.
Nein, da muss man sich sicherlich keine Sorgen machen. Aber es zeigt sich eben, viele gute Spieler machen nicht automatisch sofort eine gute Mannschaft, das braucht seine Zeit. Und das hat Philipp Grun übrigens auch.
Alter Radbrucher übrigens, ne?
Ja, die wissen, wie es geht.
Ja.
Und der hat nämlich vor dem Derby gegen Gellersen gesagt, ja, wir sind da sicherlich in der Favoritenrolle, aber so ganz wohl ist mir nicht, weil Gellersen weiß, wie die Landesliga funktioniert, die wissen, wie das geht.
Ja.
Die wissen, wie die Liga riecht, hat er gesagt. Das fand ich einen ganz schönen Satz. Und
ja, man kann immer schön der Bezirksliga-Hero sein und jede Woche 10 Tore schießen und da die Liga wegballern, wenn es im nächsten Jahr dann in die Landesliga geht, das ist dann ein ganz anderer Schnack. Und das sind nur die Lüneburger Gegner hier, wenn man an Verden oder auch Ahlerstedt im letzten Jahr denkt oder früher Rothenburg, Celle, da könnte man Hunderte nehmen, Edelsen, lass die mal nach Edelsen fahren. Ja, das
genau.
Wird nicht einfach.
Das wird nicht einfach. Und genau das, was Philipp Grun da bei uns im Vorbericht gesagt hat, das ist dann auch eingetreten. Der TSV Gellersen wusste genau, was er tun muss. Er wusste genau in diesem Derby, wo er den Hebel ansetzen muss. Die Mannschaft hat Überzahl im Mittelfeld geschaffen, hat damit den Spielaufbau von TuS Neze erheblich gestört. Die sind gelaufen, die sind in jeden Zweikampf gegangen. Also das hat
Aber das nach so einer schlechten Vorbereitung, ne? Also die Vorbereitung war ja für den Hintern. Also das war gelinde gesagt gar nichts, was da vom TSV Gellersen kam. Aber vielleicht war das ja ein bisschen der Plan von
Sven
Kartmann und Co.
Ich glaube, Sven Kartmann hat seiner Mannschaft rechtzeitig auch öffentlich gesagt, was er von der Vorbereitung gehalten hat. Und das hat dann auch Früchte getragen. Also man hat wirklich in diesem Spiel gesehen, was der TSV Gellersen positiv drauf hat. Das ist übrigens die Mannschaft, die die komplette Range, das komplette Leistungsspektrum schon ausgeschöpft hat. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber im Derby, das sah richtig gut aus. Auch die Neuzugänge, ein Dennis Oecker, der ist allein in der zweiten Halbzeit fünfmal allein aufs Nezer Tor zugelaufen. Hat dann
entweder... Da kommt eben aus der MTV-Jugend, die treffen auch nicht so oft.
Kenneth Pagels entweder im Nezer Tor oder knapp vorbei oder ich weiß nicht was. Also der tat mir am Ende schon fast leid, aber was man gesehen hat, der ist so unglaublich schnell. Der Bursche, der hat den Nezer Abwehrspielern auf den ersten 30 Metern schon 3 Meter abgenommen und das mit Ball. Also großartig. Da sagt zum Beispiel Sven Kartmann, wenn der das ernst nimmt, ist die Landesliga noch nicht Endstation für ihn. Oder auch Lukas Faltin, Neuzugang. Tolles Spiel im linken Mittelfeld. Also ich glaube, der TSV Gellersen hat da schon wirklich gezeigt, was er drauf hat. Im Positiven. Ja, und dann kam da so ein Spiel gegen den FC Verden. Da hat er dann auch gezeigt, was er im Negativen drauf hat. Wobei die erste Halbzeit daran anknüpfte, was sie in Neze gezeigt haben. Die zweite Halbzeit, da sind sie dann nach den ersten Gegentoren komplett eingebrochen.
Ja, und dann siehst du 0-6 und Fußball ist ein Ergebnissport. Und
die Ästhetik liegt im Ergebnis.
So sieht es aus. Ja. Und dann siehst du 0-6 und dann war es das mit der perfekten, mit dem perfekten Saisonstart. Dann steht man auf einmal zwar mit 3 Punkten da, aber hat ein 0-6.
Ja, aber jetzt gut. würden dir die Trainer sagen, weißt du, ich verliere lieber einmal 0-6 und gewinne einmal 2-0, als dass ich zweimal gut spiele und zweimal 0-1 verliere.
Ja, und jetzt sind 5 Euro im Phrasenschwein, aber ja, das
stellen wir hier demnächst mal auf.
Dann wird das schnell voll werden, weil wenn wir über Fußball reden, gibt es Phrasen ohne Ende und da sind wir auch gut drin. Apropos Phrase, Gewinner der Vorbereitung in Gellersen ist für mich übrigens auch ganz überraschend Nemanja Gavrilovic, also Nezer. Und du sprachst ja, er wird wirklich Nezer genannt, obwohl er kein Nezer ist. Da sind wir auch wieder bei 5 Euro fürs Phrasenschwein. Aber das gut, für mich als Torwart nicht jemand, den ich als Nummer 1 gesehen hätte, aber er gilt bei vielen Fußballern als schlampiges Talent, ist wohl auch jemand, der längst höher spielen könnte, wenn er wohl regelmäßig trainiert hätte. Ich habe ihn im Vorbereitungsspiel gegen Reppenstedt gesehen, wo Gellersen ja nicht stark oder nicht gut oder nicht mal, also das Wort gut ist noch viel zu gut für, weil sie ganz schlecht waren, sie waren nämlich mehr als schlecht, aber Gavrilovic im Tor, das war gut. Also der hat deutlich höhere Niederlage verhindert und hat ein super Stellungsspiel, gutes 1-gegen-1. Gellersen hat ja viele gute Torhüter. Ich glaube, er ist jemand, der eine gute Rolle spielen wird in dieser Saison.
Also zumindest das Spiel in Neze im Derby hat dann auch einen sehr sicheren Eindruck gemacht. Und nachdem Sven Kartmann ja noch wenige Wochen vor dem Saisonstart gesagt hat, wer bei uns im Tor steht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, ist völlig offen. Also er hat offenbar Ole Joost im Moment den Rang abgelaufen.
Ja, und auch nichts Schöner, das sind alles gute Torhüter und trotzdem, er trainiert regelmäßig, zack, ist da, steht im Tor, muss ein guter Mann sein, kann kein Zufall sein. Gerade bei Sven, der früher ja auch selber Torwart war und auch kein so schlechter. Also
nicht das, so schlecht, der weiß genau, wovon er redet und auf welche Sachen erachten muss, um jemanden dann ins Tor zu stellen.
Hey Jungs, jetzt kommt die Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Intersport Friedrich, dein Sportspezialist im Herzen von Lüneburg. Komm vorbei, lass dich von den Sportexperten beraten und entdecke das vielfältige Sortiment. Das war's mit der Werbung. Ich bin wieder weg.
Die Jennifer Block. Da kommt sie ja einfach rein und macht Werbung.
Ja, so sind sie.
So sind sie. Gut, aber davon lassen wir uns auch nicht aus dem Konzept bringen. Wir haben uns überlegt, dass wir neben den Hauptthemenblöcken auch ein paar kürzere Rubriken in unserem Podcast integrieren wollen. Und den ersten, den präsentiert euch jetzt Uli.
Wow, das hat uns beeindruckt.
Ja, was hat uns beeindruckt? Die Eintracht hat uns beeindruckt. Die SV Eintracht Lüneburg in der Fußball-Kreisliga. Die Jungs von Philipp Zimmermann sind ja in der vergangenen Saison abgestiegen aus der Bezirksliga und dann dachte man, oh, der Eintracht Männerfußball geht den Bach runter. Dabei hat der Verein mittlerweile die größte Fußballabteilung des Landkreises, einen sehr großen Bereich im Frauenfußball, einen sehr erfolgreichen Bereich. Und da dachte man, na, der Männerfußball, die erste Herren, das ist nicht mehr wichtig. Das wird für Jahre nichts werden. Aber Achtung, guck, 2 Spiele in der Kreisliga. Das erste Spiel 6-0 gewonnen gegen Teutonia Uelzen 2. Das zweite 5-2 in Lüchow. 11-2 Tore nach 2 Spielen. Das ist mal was richtig Gutes. Und in der letzten Saison in der Bezirksliga war es immer so, dass die Mannschaft gut mitspielen konnte. Ein Problem war, sie haben keine Tore geschossen. Und 11 Tore in 2 Spielen, das sieht gut aus in dieser Saison. Felix Okorn 3, Christoph Wirz 3, Jonas Pritschau 2, also auch Tore, auch Spieler, die mehr als nur ein Tor schießen können. Das hat uns gefallen. Das wäre schön, wenn es bei der Eintracht so weitergeht. Philipp Zimmermann hat ja vor der Saison noch gesagt, unser Ziel ist es, uns erst einmal zu finden. Ich glaube, die Eintracht hat sich gefunden und wird beim Thema Wiederaufstieg ein großes Wörtchen mitreden.
Naja, und zudem ist es ein gutes Beispiel dafür, dass es sich wirklich lohnen kann, auch nach einem Abstieg oder einem Misserfolg weiterhin auf seinen Trainer zu setzen und nicht den Automatismus in Gang zu setzen und einfach diese Position neu zu besetzen. Philipp Zimmermann hat schon an anderen Stellen bewiesen, dass er ein sehr guter Trainer ist. Und ja, das hat die Eintracht sehr gut gemacht, mit ihm weiterzumachen und da nicht in die üblichen, branchenüblichen Mechanismen zu verfallen.
Das ist der richtige Weg, das sehe ich ähnlich.
Gut, Uli, jetzt waren wir beim Fußball. Womit machen wir weiter?
Ja, da gibt es ja noch so einiges, über das wir reden können. Mach doch mal einen Vorschlag.
Eishockey.
Eishockey, nee, ist klar. Bei dem Wetter, wir haben hier 35 Grad. Wenn ich an Eis denke, dann will ich Eis in meinem Getränk hier haben. Aber über Eishockey,
ist Wasser,
das ist Wasser, ja. Wie immer nur Wasser. Das
okay, ist, gut. Ja, ich frage nochmal nachfragen.
Ja, okay, ja. Ja, nee, lass uns über Eishockey reden, klar.
Ja, Uli, du klingst jetzt wie unser ehemaliger Chefredakteur, der bei genau diesem Thema, wenn wir im Juli, August ein Eishockey-Thema vorgestellt haben in den Konferenzen, nochmal sagte, der Jungs, habt ihr mal auf den Kalender geschaut? Oder habt ihr mal aus dem Fenster geschaut?
Ja,
das waren so beliebte, das waren dann beliebte Fragen. Ja, haben wir, auch ich schwitze. Und dennoch muss man sagen, um im Oktober eine erfolgreiche Eishockey-Saison starten zu können, eine hoffentlich erfolgreiche Eishockey-Saison, muss man im Sommer arbeiten dafür. Das hat der AEC getan. Und mit dem Tschechen Kamil Heischmann die letzte noch verbleibende Unterschrift eines Leistungsträgers aus dem Vorjahr eingesammelt. Das heißt, gerade frisch, die Tinte ist gerade trocken sozusagen, das heißt, der AEC hat erstmal, solange ich diese Mannschaft hier in meiner Tätigkeit betreue, alle, und das sind schon ein paar Donnerstage, alle Leistungsträger der Vorsaison gehalten. Das ist wirklich eine Leistung, denn normalerweise war der AEC immer ein Verein, der ja im Grunde genommen sowas wie ein Durchlauferhitzer war. Das heißt, hier haben die Jungs eine gute Saison gespielt und haben sich dann verabschiedet in Richtung Oberliga oder zu irgendwelchen Vereinen, die dann mehr Geld gezahlt haben oder ähnliches. Das hat sich offenbar ein bisschen umgekehrt. Denn neben den starken Spielern Kamil Heischmann oder auch Dumantas Tsipas, immerhin litauischer Nationalspieler, hat der AEC ja noch eine Reihe von hervorragenden neuen Spielern, vermeintlich hervorragenden neuen Spielern verpflichtet. Ich nenne jetzt nicht alle, sondern nur 2, 3 Beispiele. Dmitri Demjanjuk, das ist der Topscorer vom ECW Sande gewesen im vergangenen Jahr im Finale gegen die Harzer Falken. Pascal Heidmann vom HSV dort, Topscorer. Oder auch gute junge Leute, Simon Nilsson, RFV Bremerhaven U20, Viktor Ladewig, Crocodiles Hamburg U20. Und sie haben mit Troy Stevens eine Adendorfer Eishockey-Legende als neuen Trainer verpflichtet. Also da
darf ich da mal kurz unterbrechen? Ich meine, wenn man das so alles hört, muss man sich ja fragen, ob Finn Sonntag, hier der große Macher des AEC, im Keller irgendwie eine Gelddruckmaschine aufgetan hat oder aufgebaut hat und Scheine druckt oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja nicht ganz billig.
Also ich war noch nicht im Keller von Finn Sonntag.
Ah, okay. Ich auch nicht übrigens.
Ja, das ist gut. aber man kann, glaube ich, sagen, dass der AEC in Sachen Sponsoring nochmal einen Sprung gemacht hat und mit dem neuen Hauptsponsor offenbar mehr möglich ist als zuletzt. Und Allerdings, auch das gehört zur Wahrheit. Ich hatte vor der Aufzeichnung nochmal die Möglichkeit, mit Finn ein paar Sätze zu reden. Es ist so, dass der AEC schon eine normale Saison plant, also sprich keine Corona-Einschränkungen, sondern eine normale Saison mit den Zuschauern, von denen sie hoffen, dass sie kommen und nicht plötzlich gezwungen sind, vor eventuell nur noch 100 Zuschauern oder 150 oder ich weiß nicht was zu spielen.
Und was ist da die Planung? Also was sind dann die Zuschauer, die kommen müssen? Weil ich meine, gibt es Corona wieder, kann man wieder nur 400 oder irgendwas nehmen und wir wissen nicht, wie der Herbst wird. Das ist ja schon eine Rechnung mit vielen Unbekannten, wie man so schön sagt.
Ich denke mal, dass die Planungen so bei 500 bis 600 liegen, okay, in etwa. Aber ich glaube, wenn es eine gute Saison wird und darauf deutet dieser Kader hin, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Schnitt auch noch ein bisschen nach oben geht.
Ja, das ist ja immer so gewesen, ne? Wenn es erfolgreich ist. Also gut, die Eishalle wird aufgeschlossen und dann kommen 500 Leute. Das ist ja so grundsätzlich beim AEC so. Das
nicht
ist
ganz
ja,
500,
ja,
aber...
Oder 400. Oder, genau. Und das ist ja der große Vorteil.
Kern.
Und das ist der Kern. Das haben andere Vereine nicht. Der LSK zum Beispiel hat am Wochenende 230 Zuschauer gehabt. Also das bei den beim Volleyball ist es auch schwierig, die Halle zu füllen im Moment nach Corona. Das ist ja beim Eishockey, beim AEC, die haben eine sehr treue Fanschar. Ne?
Die haben eine sehr treue Fangemeinde. Und in der vergangenen Saison war es meines Wissens sogar so, dass es auf die ganze Saison gesehen der AEC sogar knapp vor der SVG noch lag, wow, im Mittel, was die Zuschauerzahlen angeht.
Ja. Gut, nun hoffen wir alle, dass Corona nicht so eine Rolle spielen wird.
Das wäre super.
Sportlich alles egal, in welcher Sportart entschieden wird und wir nicht darüber reden müssen, ob irgendwas annulliert wird oder ähnliches. Wie muss man das sportlich einsortieren beim AEC? Also wenn ich das so höre, was du jetzt da so sagst, ist das ja der beste Kader seit Jahren, den der AEC hat. Dann ist Mitspielen in der Liga wahrscheinlich nicht das Ziel, was ausgegeben wird, oder?
Das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Das weiß man auch beim AEC. Also Finn sagt, wir haben den besten Kader in den 2000er Jahren.
Okay.
Wir haben 2022, also ja, das heißt dann schon was. Und,
warte mal, das sind dann fünf Jahre, sechs Jahre, zehn, fünf Jahre, das ist viel, ja.
Wasser war da drin, ne? Okay. Ja, gut. Also diese Mannschaft, die da jetzt auf dem Eis steht, ist sicherlich fähig, um den Titel mitzuspielen. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich, okay, wird man das vielleicht beim AEC nicht sofort so gerne hören, weil das baut dann auch Druck auf. Aber jetzt nur zu sagen, ah, wir wollen in die Playoffs kommen, das weiß man auch. Finn Sonntag hat das auch klar gesagt, dass das Erreichen der Playoffs ist eh vollkommen eingepreist. Und das ist eine Mannschaft, die ins Finale kommen kann. Und in einem Finale, wissen wir, kann immer alles passieren, in einem Final-Playoff.
Gut, sie sind da ja auf einem guten Weg, das hört man ja. Das ist ja schön zu sehen, dass bei 30 Grad unsere beste kalte Mannschaft im Lüneburger Bereich dann da gute Wege geht. Machen Sie denn schon das Training beim Schiffshebewerk, die Treppen hoch und runter bei 35 Grad? Oder,
ja, weiß ich nicht. Danny Böttger war da immer jemand, der das besonders gerne gemacht hat.
Ja.
Aber Danny ist eben die Legende schlechthin. Mit fast 1000 Scorerpunkten für den AEC, hat seine Karriere beendet aufgrund von Verletzungsproblemen, Knieproblemen. Und ich weiß nicht, ob jetzt sozusagen seine Nachfolger immer noch so viel Lust haben, da die Treppen beim Schiffshebewerk rauf und runter zu laufen. Ich habe das neulich mal ohne Laufen gemacht, sondern einfach nur so, das hat mir schon gereicht. Also da noch laufenderweise oder sogar noch mit Medizinball oder was es da alles gibt für Ideen, da hoch und runter zu rennen.
Ja, wir gut, fahren da lieber Schiff, ne, wenn es geht.
Ja, da eben, das ist es. Ich warte da auf ein Boot.
Oder
ein
Boot,
Schiff,
ja,
wird kommen.
Genau.
Und es kam. Okay, also der AEC hat eine sehr, sehr gute Chance, vorn dabei zu sein, um den Titel mitzuspielen. Allerdings muss man natürlich ein bisschen abwarten, was passiert bei den anderen Teams aus der Regionalliga, selbst Salzgitter oder auch die Harzer Falken, Vorjahresmeister. Die werden auch nicht untätig sein. Da ist auch schon hier und da das eine oder andere passiert. Also man muss sich sicherlich auch davon verabschieden, dass der AEC jetzt aufs Eis geht und in jedem Spiel mit mindestens 5-Ton-Unterschied gewinnt. Das ist natürlich Quatsch. Aber mit der Mannschaft ist einiges möglich und darauf darf man gespannt sein. Denn, ja, soweit ich mich erinnern kann, in der Regionalliga war der AEC noch nicht Meister und das hätte ja mal
Eine Meisterfeier in Adendorf.
Eine Meisterfeier in Adendorf.
Wäre mal was Schönes. Das wäre,
ein dieses Kabinenfest. Dann müsste man gucken, ob hinterher die Eishalle noch steht. Ne? Dann müssen wir dann am nächsten Morgen dann mal hinfahren.
Oder das Eis dann biergetränkt ist. Ja, AEC haben wir abgehakt. Jetzt ist die Frage, habt ihr noch Lust auf eine kleine weitere Rubrik? Wir würden euch eine anbieten und ja, hört doch mal rein.
So sehe ich das.
Ja, wir hatten uns ja, oder wir hatten ja angekündigt, dass wir hin und wieder auch über den Tellerrand blicken wollen, auf den großen Sport in Anführungszeichen. Das möchte ich jetzt einmal machen, und zwar betrifft das meinen ehemaligen Lieblingsverein im Fußball, den FC Barcelona. Wir haben ja alle das Wechseltheater von Robert Lewandowski oder um Robert Lewandowski.
Da war was, ja?
War ja, da, da, was? War, da war was, ja, ja, genau. Verfolgen müssen, man kam ja gar nicht dran vorbei. Nun ist es so, der FC Barcelona hat so geschätzt 1,3 Milliarden, ich wiederhole nochmal das Wort Milliarden Euro Schulden, und hat jetzt mal eben für 150 Millionen Euro circa neue Spieler gekauft, darunter auch Lewandowski, wie gesagt. Da frage ich mich schon mal, das, wie geht das? Das ist einfach Wahnsinn, das ist Gaga. Was mich allerdings noch viel mehr ärgert und was mich eigentlich erschüttert, ist die Taschenspielertrick-Mentalität des FC Barcelona, der mit Bilanztricks, mit dem Mobben von Spielern, die doch endlich bitte den Verein verlassen sollen, damit man Gehalt einspart, zum Beispiel bei Frenkie de Jong, versucht, gerade so eben über die Runden zu kommen. Der Verein verkauft peu à peu nicht nur seine Seele, sondern auch sich selbst, indem er TV-Rechte verkauft, um liquide zu sein, indem er Marketingrechte verkauft, um frisches Geld zu bekommen. Das hat nichts mehr mit den Werten zu tun, an die ich tatsächlich mal bei diesem Verein geglaubt habe. Insofern, ja, also ein Fan weniger. Und das kann man nur sagen, Raphael van der Vaart, im Norden noch bekannt als ehemaliger Star des HSV, hat natürlich seinen Landsmann Frenkie de Jong in Schutz genommen und hat gesagt, was da passiert, sind Mafia-Methoden. Und was hat der Mann? Er hat recht.
Tja, Zobi, man könnte vielleicht sagen, du hättest aufs falsche Pferd gesetzt mit dem Verein, wenn man das, gut, als St. Pauli-Fan muss ich da vorsichtig sein, aber das ist vielleicht beim FC Barcelona nicht ganz falsch.
Ja, das stimmt, aber apropos Pferd, Uli, ich muss dir jetzt mal mein Herz ausschütten. Das okay. Es ist ja nicht nur der FC Barcelona, der mich verlassen hat, sondern auch meine einstige erklärte Lieblingsband U2.
Nein.
Ja.
Okay, jetzt wird's.
Jetzt wird's spannend, ne?
Jetzt wird's emotional, Leute.
Ja.
Ich fange das Schwitzen an. Ach nee, ich schwitze schon.
Du schwitzt eh schon die ganze Zeit, genau wie ich. Die Jungs aus dem Norden von Dublin, die dir bei jedem Konzert, zumindest der eine, Bono, erklären mindestens eine halbe Stunde lang, wie die Welt funktioniert, haben sich ganz offensichtlich, wenn man seriösen Medien wie der Irish Times und dem Rolling Stone glauben darf, verkauft. Verkauft nach Las Vegas. Sie machen einen auf Céline Dion, auf Siegfried und Roy, sucht ihr was aus, mir egal.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, nee, meiner ist das nicht, sondern deren offenbar.
Ich bin erschüttert.
In irgendeinem Klimperkasten in Las Vegas, einem neu gebauten Hotel für 1,8 Milliarden Dollar, was dort gebaut wird. Ja, Werte, Seele, Herz und Hintern verkauft, mein U2, was mich in meiner Musik in den 80ern sozialisiert hat, hat sich als Zirkustruppe geoutet und will dann im übrigens klimatisch ja sehr nachhaltigen Las Vegas, wo über hunderte von Kilometern das Wasser angepumpt wird, um dass es dann irgendwo aus irgendwelchen Brunnen sprudelt und sich reiche Menschen daran erfreuen können. Da könnte ich, was könnte ich da? Speien könnte ich da.
Heißt es nicht, gab es nicht With or Without You als Song von U2? Da könnte ja, man dich ja dann fragen, ob
Without Me
du dann noch dabei bist.
Without ja. Me. Ich erfreue mich noch an den alten Songs, vielleicht hier und da, aber das war's für mich. Also Uli, was ich damit sagen will, ist FC Barcelona weg, U2 weg. Ich brauche neue Helden.
Neue Helden, du brauchst neue Helden. Ja, vielleicht finden wir hier ja neue Helden im Lüneburger Sport und gucken, ob in den nächsten Wochen und Monaten wir in unserem Podcast neue Helden entwickeln können oder neue Helden sehen. Unsere Helden, die wir in den letzten Tagen gefunden haben, sitzen nicht hier am Mikrofon, weil wir reden nur. Unsere Helden sind unsere Techniker und Technikerinnen, unsere TTs, unsere tollen Techniker und Technikerinnen, Lilly von Konzbruch und Sascha Schulz, die alles das übernommen haben, was wir nicht können, nämlich was mit Technik zu tun hat. Auch das Hochladen auf irgendwelchen Plattformen, dafür ein kleines oder auch ein großes Dankeschön von unserer Seite. Ja, das ist großartig, dass ihr das für uns macht. Danke.
Ja, wir wären damit für die erste Folge wären wir damit durch. Wir hören uns wieder, wenn ihr möchtet, in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.